Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mach keinen Unterschied zwischen einem Fein-Dining-Gericht und einem Toast. Der hat auch ganz normal Käse, Butter, alles ganz normal. Aber ja, ich finde einfach, ein Toast hat die gleiche Berechtigung zu strahlen wie ein Inge-Gericht mit Kaviar.
Insofern war bei uns immer oder ist bei uns immer ein Kommen und Gehen. Mhm. Jetzt diese neue, viel beschriebene junge Generation, da hat sich natürlich viel getan. Das werden wir nicht aussitzen, sondern da müssen wir auch mit der Zeit gehen. Wir und alle, und das betrifft nicht nur unsere Branche, sondern jede Branche.
Also wie kriegt man diese griechische Küche von gewissen Leuten aus dem Kopf heraus und wie kann man die wirkliche griechische Küche, die ja für mich ja immer so war oder vielleicht wieder in Erinnerung gerufen worden ist durch die Konstantina, wie kriegt man die wieder in die Leute? Und wie kriegt die griechische Küche wieder diesen Stellenwert, die auch von mir, kann man mal sagen, für die Österreich die italienische Küche ist?
Eine Frage des Geschmacks. Der Falstaff-Gourmet-Podcast.
So, liebe Falstaff-Podcast-Hörer und HörerInnen, schön, dass ihr auch jetzt wieder mit einschaltet. Ich habe heute zum Glück wieder mal ein Pärchen hier und das ist ganz besonders, eine ganz besonders große Ehre. Und zwar sind hier Konstantin und Manuela Filippo. Schön, dass ihr da seid.
Danke fürs Einladen.
Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wahnsinnig über eure Zeit. Es ist ja doch, ihr habt einige Projekte, ihr seid immer irgendwie ausgebucht und am Werkeln. Und daher vielen lieben Dank. Konstantin, jetzt fangen wir mal gleich mal mit dir an. Du bist halb Österreicher, halb Grieche und bist nach diversen Zwischenstopps in deiner kulinarischen Laufbahn, hast du dann beschlossen, gemeinsam mit deiner Ehefrau, dass ihr das Konstantin Filippo aufmacht, das war 2013. Mhm. Dann kam das Obofest und du warst schon im Fernsehen und jetzt gibt es ein neues Projekt, beziehungsweise ein neues quasi Baby von euch. Wie kam es, dass du überhaupt mal beschlossen hast, dass das Essen, das Kochen deine hauptberufliche Leidenschaft wird?
Mein Vater und meine Mutter haben gerne gekocht, haben aber überhaupt keinen gastronomischen Background. Küche war eigentlich der Mittelpunkt und daraus ist irgendwie auch die kulinarische Leidenschaft größer geworden. Wir sind jetzt irgendwie als Kind da in meine Schwester nicht irgendwie irgendwelche Fein-Dining-Restaurants gegangen, waren aber die großen Stammkunden und sind auch einmal 3 Stunden zu dem besten Fisch oder dem besten Wirtshaus gefahren. Mhm. Also in Griechenland natürlich den Fisch und in Österreich, wenn es irgendein Wirtshaus gegeben hat, was besonders gut war, sind wir dann mit mehreren Freunden und Leuten und anderen Kindern fürs beste Schnitzel oder für den besten Tafelspitz gefahren.
Okay. Und du hast dann beschlossen, dass du eben auch Koch wirst und gab es da irgendwas, wo du sagst, das hat dich am meisten geprägt, weil du warst ja unter anderem, also bei meiner Recherche, du warst bei den U-Boss, du warst im Steiereck, du warst bei Gordon Ramsay, du hast einige Stops quasi eingelegt, wo du mit namenhaften Köchen gekocht hast. Hast du irgendwie ein Learning gehabt mit, erstens mal, ist das wirklich das, was ich will, weil jeder von uns hat wahrscheinlich mal in seiner Laufbahn mal so ein Gefühl, ist es wirklich das, was ich jetzt mein Leben lang machen will? Und hat dich da irgendwas ganz besonders geprägt? Oder kann sich du, oder vielleicht sogar, ist dir irgendwas in Erinnerung, wo du sagst, genau da habe ich mir gedacht, so mache ich es einmal nicht? Oder so.
Ich habe ja in Filzmoos lernen dürfen, in einem wunderschönen Hotel, also einem Familienbetrieb, ohne irgendeine Sterne- oder Haubenküche. Der Sous-Chef war Metzger und ich durfte das Handwerk von Grund auf lernen. Was ist dann weiter passiert? Also wir haben dann irgendwie im zweiten Lehrjahr durfte ich Bücher lesen, die damals von großen Köchen waren, wie Paul Bocuse und Roy Gros. Und daraus ist entstanden eine große Liebe zu dieser Sprache, zu dieser Tellersprache. Und das, was da wie das gezeigt und wie der Teller angerichtet worden ist. Und wie oft ist es so, dass ja die meisten Leute dann sagen, okay, geh auf Saison oder aufs Schiff. Es war zu meiner Zeit überhaupt das Schiff sehr, sehr hype. Mhm. Und ich habe einfach eher entschlossen, in noch bessere Restaurants zu gehen und mein Handwerk zu erlernen. Und für mich ganz wichtig, ein sehr, sehr guter Handwerker zu werden. Was leider Gottes heutzutage etwas in Vergessenheit geraten wird, ist, dass das Handwerk im Vordergrund steht und dass du nur besser werden kannst, wenn du auch an deinem Handwerk arbeitest. Und deswegen waren diese Lehrjahre bei anderen Restaurants wie London oder San Sebastian ein ganz wichtiger Punkt für mich, aber auch bei den Oberhaus oder im damaligen Steyrick, Rasomowski-Gasse. Was war besser, was war schlechter, kann ich eigentlich nicht sagen. Also ich glaube, das Wichtigste bei solchen Reisen ist, was lernst du von dieser Kultur, was lernst du von den Menschen? Besonders in San Sebastian ist die Kultur des Essens sehr, sehr hoch geschrieben. Und deswegen bin ich noch immer, ich glaube, Minimum zweimal im Jahr mit meiner Frau dort, um die Kulinarik zu genießen. Ob das eine besser oder schlechter, also ich bilde mir jetzt auch nicht irgendwie ein, dass die Lehrjahre oder die Handwerksjahre, um ein besser Handwerker zu werden, leichter sind. Es muss auch nicht schön, also immer schön sein. Ich glaube, jemand, der mir Bill kennt, weiß, dass ich durch Bill Gegenwind eher stärker wäre, eher schwächer. Und ja, und alles, was wir gemacht haben oder auch getan haben oder auch in der Zukunft bereue ich in keinster Weise und bin voller Stolz.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, es ist ja immer auch so ein Vergleich da. Ihr habt das Restaurant ganz in Filippo. Du bist ja, Manuela, aus der PR-Branche. Irgendwie hast du quasi, du hast deinen Job eigentlich gekündigt, wie das Ganze dann ein Thema war, dass der Konsument sich auch irgendwie selbstständig machen will und bist dann da auch eingestiegen in das Ganze. Und man sieht dich ja auch oft im Restaurant und machst die ganzen organisatorischen Dinge. Wie ist das jetzt zum Beispiel, alle reden, weil wir jetzt gerade von früher und jetzt reden, alle reden auch unter anderem von einem Personalmangel oder einfach auch vielleicht nicht nur jetzt im Service, sondern natürlich auch im Kochbereich, wo sich die Leute nicht mehr so interessieren oder einfach ein bisschen eine Hemmung haben, dass sie sagen, sie machen jetzt, sie steigern die Gastronomie ein. Merkt ihr das? Beziehungsweise ist es bei euch auch ein Thema? Oder sagt sie, ihr seid Gott sei Dank irgendwie da so gut aufgestellt, dass ihr das überhaupt nicht, ihr hört das nur in der Umgebung. Wie ist das bei euch?
Nein, natürlich kriegen wir das mit, dass sich da viel ändert. Das geht, glaube ich, immer so in 10-Jahres-Sprüngen insgesamt, dass sich die Einstellung zu großen Themen unserer Zeiten ändern. Und sowohl in Küche als auch in Service, in der Küche vielleicht noch ein bisschen mehr, ist es bei uns immer so gewesen, dass du eine gewisse Drehung hast, weil viele Mitarbeiter aus dem Ausland kommen, die wissen, sie wollen das Jahr bei Consigli Filippo machen, sie brauchen das für ihren Lebenslauf oder sie wollen halt diese Station drinnen haben. Insofern war bei uns immer oder ist bei uns immer ein Kommen und Gehen. Mhm. Jetzt diese neue, viel beschriebene junge Generation, da hat sich natürlich viel getan. Das werden wir nicht aussitzen, sondern da müssen wir auch mit der Zeit gehen. Wir und alle, und das betrifft nicht nur unsere Branche, sondern jede Branche, dass sich da einfach gewisse Wünsche und Bedürfnisse verschoben haben. Eines ist klar, es ist egal, ob das um das Kochhandwerk geht, um die Sommelerie oder um Balletttanz. Wenn ich meine Leidenschaft zum Beruf mache, dann werde ich nicht sehr gut werden, wenn das Ganze jeden Tag ein Ablaufdatum hat. Ich kann nur in etwas besser werden, wenn ich mich voll und ganz darauf einlasse. Das betrifft den Beruf genauso wie die Hobbys. Und das ist die Entscheidung jedes Einzelnen. Dass wir aber insgesamt mehr oder dass man mehr Mitarbeiter braucht, um die gleichen Dinge zu bewerkstelligen durch diese Veränderungen, bedingt halt einfach auch, dass alles teurer wird, was der große Nachteil für den Gast ist, weil das muss man weitergeben, das sieht man in jedem Bereich. Aber wir versuchen mit der Zeit zu gehen und auch reinzuhören und zu verstehen, wie wir jetzt planen müssen, wie wir arbeiten, wie wir mit diesen Situationen umgehen. Und wie gesagt, das wird sich, glaube ich, nicht mehr zurückentwickeln. Was wir schon sehen ist, dass wenn jemand aus einer guten Energie kommt, jetzt auch familiär und so, und Werte mitbekommt und eine gute soziale Struktur, dann ist das eher weniger der Fall, weil die Leute einfach an etwas glauben, an sich glauben und weiterkommen wollen und sich auch über ihre Arbeit definieren. Und das kann ja nicht nur negativ sein, ganz im Gegenteil.
Du hast die Torbungen angesprochen, inwieweit merkt man das oder wie schafft man den Ganzen auch ein bisschen entgegenzusteuern? Weil ich meine, jeder hat die steigenden Energiekosten, du wirst zwangsläufig auch beim Essen, die Lebensmittel werden teurer. Was kann man dagegen tun? Oder ist es so, dass man das natürlich auch, dass das Auswirkungen hat? Im Endeffekt sind die Menüpreise teurer geworden? Oder wie ist das bei euch, die aktuelle Situation?
Also ich bin ja bei sowas immer, das ist immer eine schwierige Frage, weil es werden natürlich auch immer die Gastronomen gefragt, was macht ihr oder wie kann man entgegensetzen dem Ganzen? Ich glaube, man müsste das Ganze mal ein bisschen das Problem weg von den Gastronomen und weg von den Gästen, weil im Endeffekt ist so, die Gäste und die Gastronomen, die im gleichen Boot sitzen, sollten sich eigentlich schätzen und lieben, lernen und können und gewisse Herrschaften, die Beschlüsse machen, sollten vielleicht sich überlegen, was wir für das Land und für die Kulinarik machen können. Und das ist wichtig. Also ich bin immer so ein bisschen, denke mir immer, okay, schon wieder müssen es wir ausmachen und wir müssen die Diskussion diskutieren und schon wieder müssen wir entgegentreten und schon wieder müssen wir uns entschuldigen. Also ich sage einmal so, wenn man wirklich auf das Land stolz ist, so wie es die meisten auch sagen und zumindest in Worten sich ausdrücken wollen und auch besprechen, dann sollten wir das auch richtig leben. Weil wir leben es die ganze Zeit, sehr viele Stunden und sehr viele Jahre. Wir sind gern in dem Land, das ist ein kulinarischer Reichtum, den wir da haben, der ein Wahnsinn ist. Und jetzt sollten andere Leute es nicht nur besprechen, sondern auch was dafür tun.
Sind bei euch Preise teurer geworden?
Ja.
Und wie reagieren die Gäste?
Wir haben kein Problem damit, muss man schon sagen. Aber wir waren immer, auch wenn wir ein Menü teuer gemacht haben oder so, war das immer im Einklang mit Top-Produkten. Mhm. Was wir nicht machen ist, wir verkaufen kein Produkt, was nicht einen gewissen Stellenwert hat, als sehr teuer. Also das lieben wir auch, wenn wir selber in Spitzenrestaurants gehen, dann gibt es bei uns ein All-In-Paket. Ja, da ist das alles dabei, da gibt es halt irgendwie nur plus das, dann kriegst du ein Kaviar, plus das, dann kriegst du einen Trüffel. Bei uns ist immer alles dabei, deswegen gibt es einen dementsprechenden Preis und das geben wir einfach weiter. Und wir sind der Qualität verpflichtet und deswegen schaut auch das Menü so aus, was wir nicht machen. Wir würden jetzt nicht ich würde jetzt kein Produkt, was irgendwie minderwertig ist, zu verkaufen mit einer guten Geschichte, damit es teurer wirkt.
Und obwohl es die ganzen Teuerungen gibt und die Pandemie uns ja alle auch irgendwie ein bisschen durchgerüttelt hat und das eine massive Zeit war, habt ihr trotzdem und vielleicht auch irgendwie deswegen eine neue Location eröffnet, wo ihr eigentlich auch unter anderem diese Top-Produkte, die du ja auch jetzt gerade angesprochen hast, und ich meine, das Konstantinopoli hat 2 Sterne und ist vielfach ausgezeichnet, auch bei Falstaff, unter anderem ihr anbietet. Also ganz kurz, Schlagwort, das war überall zu sehen, Mama Konstantina. Neues Projekt von euch, das irgendwie jetzt Gott sei Dank eröffnet wurde, wo alle anderen straucheln, haut ihr jetzt ein super tolles neues Konzept, sozusagen stammt aus dem Boden. Worum geht's? Was ist es? Für alle, die es, ich weiß es ja schon, ich war ja auch schon da.
Du warst einer unserer ersten Gäste.
Ja, und es war wirklich ein wundervoller Abend mit wirklich tollen Produkten. Aber erzähl mal, wie kam die Idee überhaupt dazu, das zu eröffnen und worum geht's?
Die Idee zu Mama Konstantina kam vor, ich glaube, es sind sicher 8 Jahre. Der Konstantin ist aber mir da lange in den Ohren gelegen. Also das ist jetzt nicht unser Pfad in der im Lockdown-Geschichte, sondern diese Idee, etwas zu machen, was man mit nach Hause nehmen kann, das schwebt ihm schon lange vor. Die Uridee war ein sehr griechisch inspiriertes Lokal oder eine ganze Kette zu gründen wo der Gast, der dem es geschmeckt hat, sagen kann, wow, das war so toll und ich kann es mir auch gleich mit nach Hause nehmen. Ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen gesträubt all die Jahre, weil wir hatten schon zwei Projekte, wie du ja gerade gesagt hast. Und die Zeit des Lockdowns hat uns dann die Möglichkeit gegeben, dass wir uns damit intensiver beschäftigen. Und was ist es jetzt geworden? Also die Inspiration neben dem, diesem Willen, Produkte in unserem Fall ins Glas zu bringen. Die Inspiration ist die Mama Konstantina, die gibt es ja wirklich. Das ist die Mutter unserer lieben Freundin Christina Stribaku aus Filia Traen am Peloponnes, nahe Kalamata. Von dort kriegen wir seit 10, 15 Jahren unser Olivenöl für alle unsere Betriebe. Das ist so ein Herzensplatz und die kocht jeden Tag ihres Lebens, die steht in der Früh auf und die kocht für ihre Familie. Die kommen von der Arbeit, von der Schule, da kommt jeder zusammen, da wird jeden Tag Feta eingesetzt, da wird Pasta selber gemacht und da ist es, glaube ich, ein bisschen stärker noch geworden, auch für den Konstantin, dass er gesagt hat, so will ich auch kochen. Das ist die griechische Küche, die eigentlich keiner kennt, die ihn ein bisschen an seine Kindheit auch erinnert hat, die so ein bisschen Kindheitserinnerungen hervorgerufen hat. Und sie hat uns auch ihren Namen gegeben. Wir haben sie gefragt, sie heißt tatsächlich so. Also das ist nicht die Mama von Konstantin, das ist tatsächlich die Mama Konstantina. Und also wir, alles, was man jetzt im Glas kaufen kann bei Mama Konstantina, online oder auch vor Ort im Shop, ist das Glas ist ein Platzhalter für, es kann für 20 Personen sein, es kann für 2 Personen sein, also wir können alles kleiner und größer machen, eher größer als kleiner. Es wird frisch gekocht, es schmeckt so, wie man es von Konstantin Philippou kennt. Das Ganze kann man sich auch catern lassen für diverse Anlässe. Und wir haben 2-mal in der Woche jetzt im Moment, vielleicht auch später mal öfter, am Abend einen Kitchen Table, wo viele der Dinge verkocht werden, die es im Shop gibt, aber auch immer wieder neue Rezepte oder neue alte Rezepte von der griechischen Mama.
Wie schwierig war das so, diese alten, tollen, schönen griechischen Klassiker, die sie oft dann sind, irgendwie so umzusetzen, dass man es in ein Glas bringt und dass man die ganze Qualität dabei, die ja hoch ist, weil jeder, der Konstantin Philippou kennt, weiß, das ist einfach zu 100.000% perfekte Qualität. Da sind die Ansprüche natürlich auch selber hoch. Wie schwer war das, die Umsetzung, also von der Entwicklung, oder ist das gar nicht so schwer, wie man sich es vorstellt?
Nein, es ist das Ganze so gut ins Glas zu bekommen, so wie man es natürlich auch fühlt oder wie man es vielleicht auch als Kind hat gegessen hat, ist gar nicht so unschwierig, weil du natürlich auch das jemandem erklären musst, der vielleicht diese Kindheitserinnerung jetzt nicht so spürt, fühlt oder auch andere Kindheitserinnerungen hat. Ja. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Ich glaube, die große Schwierigkeit bei dem Produkt oder bei Mama Konstantina wird sein, dass wir natürlich auch, was ist die letzten Jahre mit griechischer Küche passiert und was haben viele Leute, die nach Österreich vielleicht fürs Studieren, die dann gesagt haben, ich will nicht mehr studieren, sondern ich mache jetzt ein griechisches Lokal. wie viel Schindluder betrieben man ist. Und ich glaube, die große Aufgabe ist, wie kriegt man diese griechische Küche von gewissen Leuten aus dem Kopf heraus und wie kann man die wirkliche griechische Küche, die ja für mich ja immer so war oder vielleicht wieder in Erinnerung gerufen worden ist durch die Konstantina, wie kriegt man die wieder in die Leute und wie kriegt die griechische Küche wieder diesen Stellenwert, die auch von mir, kann man mal sagen, für die Österreich die italienische Küche ist. Und da gibt es einige Fans, die ja damals in Griechenland waren und natürlich jetzt auch, ich glaube, Urlaubsziel Nummer 1 ist Griechenland auch im Moment. Also es ist, glaube ich, zur richtigen Zeit, bei jeder Krise natürlich, aber wie gesagt, es ist nicht ganz so schwierig, aber es ist natürlich, man merkt natürlich bei jemandem, der dieses Kindheitsgefühl oder Kindheitserinnerung nicht hat, kocht eine Soße anders. Mhm. Man kann sich vorstellen, dass jetzt zum Beispiel beim Garnelen-Saganaki das bestehend ist aus Krustentiere, Feta, Olivenöl, Zwiebel, Knoblauch, Basilikum. dass das sehr einfach, und Garnele natürlich, diese Soße sehr einfach, oder dieses Gericht sehr einfach sich anhört. Aber wenn man es nicht mit dieser gewissen Tiefe und mit der richtigen Balance kocht, dann ist es gleich einmal nur mehr auf der Oberflächlichkeit und nicht in der Tiefe. Und das ist das Schwierige. Und das, die mediterrane Küche lebt vom Herz.
Mhm. Ja. Du hast es gerade angesprochen, also die griechische Küche hat dann einen anderen Stellenwert als die italienische. Mhm. Weil?
Das kann ich nicht sagen. Es ist ja so, dass man ja, man sagt ja, man kann überall, also in Italien zum Beispiel, kann man überall reingehen und gut essen. Ja, ich glaube einmal grundsätzlich, ich habe schon beide Länder bereist. Ich glaube, das geht auf, gibt's auf, in keiner Stadt gibt es das, dass man überall reingehen kann und gut essen kann. Aber es ist natürlich schon so, dass der Österreicher oder an sich sehr italophil ist. Das ist ja auch toll. Ich meine, die italienische Küche ist auch eine sehr schöne. Aber die Geschichte kann ich auch nicht erzählen. Das können andere besser als Halbgrieche. Aber ich bin natürlich, wie gesagt, das ist eine Challenge. Wir freuen uns total, dass wir eben den Leuten da draußen sagen können, okay, das ist das, was ihr die letzten Jahre irgendwie vergessen habt oder auch nicht wisst.
Genau.
Produkte wie Trachana, Glitteraki, Faba-Bohne, gewisse Dinge, die man gar nicht mehr weiß. Okay, was ist das eigentlich? Wo kommt das her? Aha, das ist griechische Küche. Ja. Die meisten kennen ja Souvlaki, Tzatziki, Gyros und das war's. Was sehr, sehr gut sein kann, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Auch in der vegetarischen Seite, in der veganen Seite. Also, und das ist Schöne an dem Projekt, das ist eine never-ending Story. Also du kannst wirklich in alle Richtungen, jeden Tag gibt es 10 neue Sachen, die du kreieren kannst. Und das wird uns sicher nicht fad mit dem Ding.
Also ich finde es spannend, weil ich war ja eben, wie wir schon gesagt haben, ich durfte ja das auch schon verkosten und es ist eben so interessant gewesen, weil es schmeckt unfassbar gut. Das war auch irgendwie in keiner Weise so, dass ich mir gedacht habe, das wäre anders, aber dass man eben sagt, das ist jetzt die griechische Küche, weil man irgendwie damit nicht so rechnet, vielleicht auch, oder weil man es einfach auch nicht kennt, wie du da richtig sagst. Wie viele Produkte habt ihr jetzt im Sortiment?
Jetzt im Moment sind es 35. In der Pipeline sind, also insgesamt glaube ich, 70 sind rezeptiert. Es kommt jeden Tag was Neues dazu. Was wir auch machen ist, wir haben sogenannte Ultrafrisch-Produkte im Sortiment. Also es sind die Gläser oder die Gerichte in den Gläsern schon frisch gekocht, selbstverständlich. Was wir auch machen ist, auf Bestellung Moussaka, Pasticcio, eingefülltes Huhn, ein Fisch in Salzburg, das ist in Wien. Das lässt sich jetzt frische technisch nicht anders umsetzen. Wir liefern auch, das wird schon gut angenommen. Es ist eigentlich in dem Sinne eine neue Kategorie, das heißt, das muss natürlich noch gelernt werden, aber auch wenn wir manchmal so ein bisschen verzweifeln, wollen wir nicht zu viel oder ist das nicht alles ein bisschen zu aufwendig, dann denken wir an, wie war es vor 8 Jahren mit dem Obofes und wie war es vor 10 Jahren mit dem Restaurant. Und es ist immer Pionierarbeit, es ist immer etwas nicht Gelerntes, eine neue Kategorie. Da muss man viel erklären und viel reden, aber wir sehen einfach, dass die Leute unfassbar erstaunt sind, was möglich ist, was wir da anbieten. Und aber auch, ich habe jetzt ein bisschen lachen müssen, es gibt ein paar so Gerichte, die auch erstaunen, wie Tarama zum Beispiel, weil der klassische Griechenland-Fan findet es bei uns im Regal nicht, weil er sucht das rosarote Tarama.
Also das ist nämlich das super, dass du es ansprichst, das ist interessant, weil wir nur das Rosarote kennen und glauben, das ist das richtige Tarama. Deswegen ist das Produkt zum Beispiel am Anfang das Gurde so schwierig zu verkaufen gewesen, weil alle in dem Kopf haben das Rote, was aber meiste Zeit mit Lebensmittelfarbe eingefärbt wird. Also wird
oder halt gepökelt oder
ja, das ist halt. Also das ist schon interessant. Ich glaube, das ist so wie mit, ich glaube, das kennt man bei Eis, glaube ich, oder? Wenn der Farbstoff nicht dabei ist, dann sagt man, was ist denn das für Scheiß? Also, und dann isst man endlich einmal kurz Pistazien und denkt so, wow, was ist denn jetzt los? Ja. Und so ist es bei deinem super Beispiel, ja, stimmt.
Und dann haben wir jetzt auch, also wir bieten eigentlich ein komplettes Grillsortiment an. Das heißt, man kann fertige Fleischstücke, Spieße, große, kleine Tiere oder was auch immer, Gemüseplatten vorbestellen. Also es kommt jetzt alles mit den entsprechenden Soßen und Beilagen. Also wie der Konstantin schon gesagt hat, es ist eine nie enden wollende Geschichte, die wir da angefangen haben. Und wir lassen, es gibt jetzt neu im Sortiment unser eigenes Olivenöl aus von der Mama Constantina aus dem Olivenhain, der quasi von dem wir eh schon schöpfen, das letzte Jahrzehnt. Wir haben eine Familie gefunden, Peloponnes, die Pasta für uns macht, die ist schon im Haus. Gibt es schon Salz aus Messolonghi, gibt es schon, also es ist, gibt ganz viele Produkte, die wir unter unserer Brand sozusagen produzieren oder produzieren lassen und schon die richtigen Produzenten dafür gefunden haben, die ähnlich ticken wie wir. Und also es wächst.
Die Familie, spannend.
Die Familie wächst.
Es ist super, weil irgendwie, also man hat ja gesehen, die zwei anderen Projekte, die ihr da gestartet habt, ich meine, funktionieren ist die Untertreibung des Jahrhunderts, also das ist einfach top gerankt überall. Jetzt kommt das nächste, ihr arbeitet jetzt gemeinsam, seid quasi ein Power-Couple. Wie ist es, wenn man den ganzen Tag miteinander arbeitet? Ist es nämlich so, dass man sagt, man inspiriert sich, oder ist es auch so, dass bei Spendrow wir arbeiten echt den ganzen Tag miteinander?
Wenn zwei Menschen mit so viel Power aneinander krachen, meinst du?
Nein. Ja, dann gibt es ein Feuerwerk.
Nein, es gibt eine, das kann man einfach sagen, es gibt eine Rangordnung, die wird gelebt und von beiden akzeptiert. Der Konstantin ist vorne und gibt den Takt vor, die Ideen vor, die Visionen vor. Und ich bin in seinem Windschatten und versuche mit meinem Team mittlerweile, früher habe ich es alleine gemacht, versuche alles möglich zu machen, was er möchte. Also er ist der Visionär.
Sie bewahrt mich auch von Blödsinn.
Ja.
Das muss ich schon sagen, es ist nicht nur der Windschatten, sondern es ist auch so, wenn wir neue Gerichte ausprobieren oder neue Ideen haben, dann, ich glaube, das ist ja alles schwieriger, weil es so direkt ist. Also es wird dann zwischen uns beiden diskutiert, ob das gut ist, ob es eine gute Idee ist und ob man diese Idee, die man hat, auch miteinander weiterverfolgen will. Also es ist nicht nur der Windschatten, sondern es gibt auch viele Ideen, die für nichts sind und zuerst mit großer Aufregung sagt er, ja, aber doch und doch und doch, und irgendwie dann zwei Wochen später dankend zurückkehrt und sagt, danke, liebe Manuela, ja, dass du mich von dem bewahrt hast. Also wir hätten ja vielleicht dann schon mehr Lokal. Und vielleicht ging dann das ein oder andere nicht so gut.
Aber es ist ja sicher schön, weil man auch wirklich sagen kann, ich meine, ehrlicher als vom eigenen Partner oder der Partnerin, ich meine, da ist halt eine Vertrauensbasis da und man weiß, erstens, ihr zieht es gemeinsam an einem Strang und zweitens, es ist wirklich, man versucht da wahrscheinlich das zu erarbeiten und man hat da nicht irgendwie eine falsche Scheu, einen falschen Stolz oder sowas, dass dann irgendjemand das redet, weil man sagt, ja, der ist ja eh sein oder ihr Bier sozusagen.
Genau.
Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein bisschen ein Erfolgsrezept.
Ja, ich glaube, das ist sehr.
Man muss ganz viele Formen von, man muss um das Nein herumreden, das Wort darf man nicht aussprechen. Verschiedene Versionen finden.
Nein,
man,
schwierig für mich.
Wie man etwas ablehnt.
Also man muss ja zumindest
nicht Nein im
Ansatz sagen. Zumindest probieren und versuchen. Und ich bin dann eher der Typ, der alles gerne ausdiskutiert. Und nach dem Ausdiskutieren auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist ein Blödsinn oder es ist gut, dann ist es richtig.
Dazu gibt es nichts mehr zu sagen.
Und euch verbindet das Essen, ihr liebt es bis jetzt beide Genussmenschen. Wer gibt da den Ton an? Beziehungsweise, wichtigere Frage, wer kocht zu Hause?
Das macht der Konstantin, weil ich kann nicht kochen. Okay. Immer noch nicht. Ich kann lesen.
Aber jetzt mit das Mama Konstantina vordrücken, kannst du
das. Das hat mir mein Leben sehr erleichtert. Mein Privatleben allemal, auch als Mutter. Unsere Tochter liebt ja das Essen auch sehr. Alles. Aber
isst sie alles?
Sie isst alles.
Ja, bis jetzt ist sie ein sehr kulinarisches Mädchen. Das finde ich sehr toll. Nein, aber es ist nicht nur so, dass du kannst dort Dinge kochen. Aber ich muss ehrlich sagen, bei mir ist das auch privat so, dass ich, wenn ich koche, dann ist das für mich irgendwie so auch dann noch runterkommen.
Echt?
Ja, weil es einfach vertraut ist. Und bin dann immer, ich glaube, man kennt es, wenn man privat irgendwie kocht und man kocht vielleicht auch mit Leuten, die jetzt vielleicht nicht so die Regeln haben wie in einer Küche, dann, ja, Dann wird da zwischendurch der Mistkübel aufgemacht und der Geschirrspüler und alle arbeiten kreuz und quer und jeder greift über die anderen sein Messer drüber. Und dann wundert sich jeder, warum nichts fertig ist und wo man im Chaos erstickt. Ja, deswegen brauche ich viel Platz in der Küche zu Hause. Und
aber kannst du auch so, auch, ich meine, du hast ein Sterne-Restaurant, kannst du dann auch trotzdem diesen Perfektionismus vielleicht ablegen? Oder bist du dann trotzdem, oder vielleicht lass mal das zu Manuela fragen, ist er dann trotzdem noch so drauf, dass das, oder ich weiß nicht, wie es bei dir selber ist, dass man dann doch nicht irgendwas jetzt so hinstellt oder dass das schon schön angerichtet
ist? Irgendwas oder gar nicht. Irgendwas gibt es nicht. Also es gibt immer, auch wenn es Pasta mit Tomatensauce ist, dann dauert es sehr lange und die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Aber es schmeckt hervorragend. Also am Ende des Tages zahlt sich das Ergebnis immer aus.
Ich glaube, man muss beschreiben, was es bedeutet, einfach. Das ist ja das Interessante. Also das sieht man ja auch bei Mama Konstantina. Wir haben vorher immer gesagt, jetzt machen wir mal was Einfaches. Und ich glaube, trotzdem wird das Einfache schwierig, wenn es sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, man kennt es, wenn man irgendwo ein Gericht isst und nehmen wir an, man sagt, wo Schnitzel, ich gehe was Einfaches. Aber dann gibt es auch noch immer so viele Unterschiede zwischen einem Schnitzel und einem sehr, sehr guten Schnitzel. Yeah. Ein sehr günstiger Schnitzel ist einfach mehr Energie drinnen und mehr Genauigkeit und mehr Präzision. Deswegen befürchte ich auch bei einfachen Gerichten, dass man extrem viel Energie nicht tut. Das heißt, es ist aufwendiger und Präzision reinmacht. Also ich mache keinen Unterschied zwischen einem Fein-Dining-Gericht und einem Toast. Er hat auch ganz normal Käse, Butter, alles ganz normal. Aber ja, ich finde einfach, ein Toast hat die gleiche Berechtigung zu strahlen wie ein Inge-Gericht mit Kaviar.
Und was mich auch noch interessiert, wenn wir jetzt auch nochmal auf das Mama Konstantina zurückkommen, wo ja wirklich tolle Produkte verarbeitet werden, Gerichte, die man dann zu Hause sich machen kann, gab es ja auch die Idee irgendwie damals, wo in der furchtbaren Pandemie, die wir gar nicht mehr ansprechen wollen, wo der Lockdown war, wo dann viele das natürlich auch angeboten haben mit nach Hause. Was ich so spannend finde, ist, das kommt so wahnsinnig gut an und gleichzeitig kocht man ja dann eigentlich als Privatperson weniger. Glaubt ihr, dass sich das auch in Zukunft so entwickeln wird, dass man da sagt, man nimmt sich die Gastronomie, also nämlich wirklich Sterne-Restaurants oder auch irgendwie super feine Weinbistros wie das Oberfest, wo man sagt, man holt sich das nach Hause, weil man es nicht mehr so selber kochen will, weil einfach auch natürlich aufgrund des Essengehens die Ansprüche schon so hoch sind. Mhm. Oder glaubst du, das ist so eine gute Mischung und es wird sich irgendwie so aus? Weil ich finde es spannend, dass sich das auch so hält, nämlich auch von der Pandemie. Ihr habt jetzt nochmal ein viel größeres Sortiment. Die Idee gab es schon und ist schon viel älter als da. Wie wird das weitergehen?
Wir sehen es an der, also erstens mal Post-Pandemie, es haben sich ganz, ganz viele Menschen ihre Wohnungen ganz schön hergerichtet in der Pandemie. Die wollen jetzt auch genutzt werden. Also dieses Treffen mit Freunden zu Hause wird, glaube ich, einen immer höheren Stellenwert bekommen. Die Leute haben, trotzdem sie insgesamt weniger arbeiten wollen, trotzdem nicht mehr Zeit. Das heißt, der Trend zu, ich lasse mir ein bisschen helfen, ist in jedem Fall gegeben. Und der Trend zur hohen Qualität wird auch immer da sein, vielleicht nicht jeden Tag und zu jeder Mahlzeit, dass man sich das was ins Haus kommen lässt, aber das wird es geben. Wir sehen es auch an der Zielgruppe oder an den Zielgruppen von Leuten, die uns jetzt besuchen kommen im Shop. Es kommen wirklich von Familien über Menschen, die zu Hause niemanden haben, der kocht und sie hätten gern einmal am Tag was Warmes zumindest. Also es ist so quer durch, beziehungsweise ein Herzensprojekt von mir oder ein Herzenswunsch von mir ist noch nicht einmal in der Startphase. Es gibt ganz viele Zielgruppen, die wir noch gar nicht ansprechen, die wir aber gerne ansprechen möchten und ganz zuvorderst junge Mamas. Ich denke mit Schrecken daran zurück, wie das war vor 3 Jahren. Ich habe immer was Gutes zu essen gebraucht und es war ganz selten was da. Also ich hatte das große Glück, dass mir geholfen wurde innerhalb unserer Struktur. Aber da ist der Wunsch entstanden, dass man wirklich nahrhafte Gerichte für junge Mamas oder auch für kleine Kinder entwickelt, die da definitiv einen einen Benefit davon haben, weil es ist wenig Zeit. Man braucht gute, nahrhafte, positive, auch für den Körper aufbauende Gerichte. Und da ist das Ende der Fahnenstange noch überhaupt nicht erreicht. Mhm. Und da wird noch zu wenig gemacht. Und der Druck, unter dem so Jungfamilien stehen, zeitlich und auch quasi, wie kommt man wieder, wie ernährt man sich wieder richtig, wie kommt man wieder in die Mitte nach so einer Extremphase. Also das ist was mich persönlich speziell interessiert, wie man da weitermachen. Der Konstantin findet es auch toll. Also da gibt es auch viel Luft nach oben. Vielleicht wird es irgendwann auch die Möglichkeit geben, dass man das Ganze auch fertiger oder warm zum Abholen bereitstellt. Aber das ist einfach, brauche ich dir nicht sagen. Wir haben viele Töpfe am Herd. Das ist alles ganz, ganz viel Hirnarbeit und Vorbereitung und Nachdenken. Also da wird es noch viel geben.
Wir sind auf jeden Fall froh, dass es Mama von Santina gibt und dass wir somit Konstantin Filippo auch nach Hause holen können. Oder man verkostet es eben am Kitchen Table, den man ja auch als Gruppe quasi sozusagen buchen kann, beziehungsweise einfach Plätze sich ergattert und dann da gemeinsam mit anderen die herrliche Küche Griechenlands genau. Zelebrieren kann.
Genau. Naja, es ist ein toller Platz, weil du sitzt in der Küche und kannst den Köchen beim Kochen zusehen. Gleichzeitig. Es wird immer verschiedene Sachen geben. Es wird sind so 6 bis 7 Gänge. Wenn es einer exklusiv buchen will, kann man natürlich reden über die Menüabfolge. Es ist spannend, wenn man dadurch auch die Dinge, die es auch im Shop gibt, auch kennenlernt, weil immer 1 bis 2 Elemente vom Shop da drinnen sind. Also man hat auch ein bisschen eine Anleitung, okay, wenn ich es kaufe, was kann ich machen? Ja. Wenn ich vielleicht einmal eine Gruppe selber einlade, da habe ich vielleicht gleich eine Idee. Mhm. Ja, ich muss ehrlich sagen, bin sehr stolz, dass wir die Mama Konstantina haben, weil sie einfach von der Energie her so toll ist. Es ist wirklich ein Ruheplatz. Also er ist wirklich noch einmal so unterschiedlich. Also nicht in der Reduktion ist er nicht unterschiedlich wie unsere anderen 2 Restaurants, aber es ist vom Platz und vom Raum her noch einmal wirklich ganz drauf würde ich nicht sagen, aber es ist halt energetisch wirklich ein sehr schöner Platz.
Und es ist außerhalb vom ersten Bezirk.
Die vielleicht ist es deswegen.
Tübinger Hauptstraße, glaube ich, ist es, gell? Genau. Und genau. Aber es ist eine Reise wert. Ich danke euch vielmals, dass ihr die Zeit gefunden habt, trotz Millionen Projekte und Terminen, dass ihr hergekommen seid. Und ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, die Produkte und auch vor allem einfach die Atmosphäre und das Essen in der neuen Location zu genießen. Vielen herzlichen Dank für eure Zeit.
Danke für die Einladung. Dankeschön.
Alle Infos und Folgen findet ihr auf falstaff.com/podcast und überall, wo es Podcasts gibt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.